Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Genau heute vor 100 Jahren kam Hans Blumenberg in Lübeck zur Welt und zu diesem runden Geburtstag sind einige Neuerscheinungen herausgekommen, die ihn einmal mehr als einen der einflussreichsten und bedeutendsten Philosophen der Nachkriegszeit zeigen.
Kultur ist auch Respektierung der Fragen, die wir nicht beantworten können, die uns nur nachdenklich machen und nachdenklich bleiben lassen. Heine hat über Kant seinen Spott ausgeschüttet. Er habe die zweite Kritik, die der praktischen Vernunft, mit den Themen Freiheit, Existenz Gottes und Sterblichkeit nur seinem alten Diener Lampe zuliebe geschrieben. Wenn der Übermut des Spötters verklungen ist, wird man nachdenklich, ob das nicht gar wahr sein könnte.
Hans Blumenberg, ein Philosoph, der sich auf vielen tausend Seiten mit den großen Krisen der Menschheitsgeschichte auseinandergesetzt hat. Als Person lebte er sehr zurückgezogen und gilt deshalb unter Philosophinnen und Philosophen als großer Unbekannter. Einer aber, die Hans Blumenbergs Werk wirklich gut kennt und sich intensiv damit befasst hat, ist Sibylle Levitscharow. 2011 hat sie ihn zur Romanfigur gemacht und jetzt ist sie bei mir im Studio. Guten Morgen, Frau Levitscharow. Schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen.
Wie haben Sie sich denn mit Hans Blumenberg gefunden? Sie waren ja damals erst 19. Haben Sie ihn im Studium entdeckt?
Mit 19 ist mir zufällig die Legitimität der Neuzeit in die Hände gefallen und ich habe es nicht verstanden. Das ist ganz klar. Aber gleichzeitig hat mir das einen solchen Appetit erregt, weil ich dachte, das möchte ich aber verstehen. Und mit der Zeit habe ich dann natürlich auch durch das Studium, ich habe dann Religionswissenschaften studiert, wurde einfach der Horizont größer und peu à peu habe ich mehr verstanden. Und er hat mich dann wirklich begleitet.
Können Sie denn diese Faszination des Anfangs noch verstehen oder hat die sich quasi lebenslang fortgesetzt?
Doch, ich kann die Faszination verstehen, weil es ist kein reiner Strukturdenker. Hans Blumenberg ist eigentlich ein Philosoph, der für Schriftsteller oder werdende Schriftsteller sehr, sehr geeignet ist. Allein aufgrund seiner wunderbaren Untersuchung der Metapher. Also sagen wir, er ist sehr sprachorientiert und auch nicht eine so eng geknüpfte Systematik, dass man gleich vor einem Gebäude steht, sondern es ist eigentlich zwar sehr anspruchsvoll zu lesen, aber zugleich ist es locker.
Und würden Sie sagen, Sie sind mit ihm so weitergewachsen? Ist er so ein geistiger Wegbegleiter, der auch Ihr Denken und Ihr Schreiben geprägt hat, jetzt mal abgesehen von dem Blumenberg-Roman?
Ja, auf jeden Fall bei den Philosophen. Also von den Philosophen ja, auf jeden Fall. Ansonsten sind für mich vielleicht insgesamt bedeutender doch Schriftsteller wie Franz Kafka und Samuel Beckett.
Jetzt haben Sie schon gesagt, er ist für Schriftsteller besonders interessant. Er hatte sicher viel mit Sprache, mit Sprachbildern, mit der Metaphorologie, heißt das bei ihm, auseinandergesetzt. Was ist denn das eigentlich? Was ist das Besondere, wie Blumenberg auf Sprache schaut?
Naja, das Besondere ist natürlich auch, dass man damit mit der Metapher etwas erschließen kann, was eigentlich in das Feld des Unwirklichen führt, ja, und sich darüber Gedanken machen kann. Die Metapher denkt ja Dinge ab, die man eigentlich nicht so direkt greifen kann und findet dafür stellvertretende Begriffe oder anschauliche Begriffe nach Möglichkeit. Und das ist ja genau etwas, was der Schriftsteller braucht. Das heißt also nicht nur auf dem Boden der Wirklichkeit in Form von ganz kurz gehaltenen Realsätzen rumzuturnen, sondern ständig auch die Möglichkeit eines Denkens zu eröffnen, das Verschiedenes kombiniert, das Unwirkliche und das Wirkliche.
Und das schärft natürlich auch den Blick auf die Sprache ungeheuer, nicht?
Ja, und mich hat wirklich die Sprache Blumenbergs einfach angezogen. Also zum Beispiel nur als Gegenstück, ich bin mit Adorno nie richtig vertraut geworden. Das klingt jetzt ein bisschen blöde, aber dieses nachgestellte Reflexivpronomen, das fand ich einfach affig. Und bei Blumenberg, da fühle ich mich in dem Stil, der ist anspruchsvoll, der liest sich nicht einfach, aber da fühlte ich mich viel mehr angenommen, auch mit eigenen Vorstellungen.
Frau Levitscharow. Vor 9 Jahren ist ihr Roman Blumenberg erschienen und ich habe es am Anfang schon gesagt, da gibt es eine für mich unvergessliche Anfangsszene. Da sitzt nämlich eines Abends plötzlich ein Löwe im Arbeitszimmer des scheuen alten Herrn, aber der lässt sich überhaupt nicht aus der Fassung bringen, sondern fängt an, über den Löwen in der Kulturgeschichte nachzudenken und sagt dann, der Löwe ist zu mir gekommen, weil ich der letzte Philosoph bin, der ihn zu würdigen versteht. Wie meinen Sie das? Wofür steht der Löwe in Blumenbergs Denken?
Na, ich war natürlich angeregt zu dem Roman durch das wunderbare, etwas schmalere Buch von Blumenberg, Löwen. Und das hat mich fasziniert, muss ich sagen. Und zum Beispiel, ich habe hier nur 2, 3 Sätze rausgeschrieben, mir noch einmal, die ich hinreißend finde. Also zum Beispiel steht da einer der Sätze, steht einfach nur, auch ohne naturschützerische Gebärde muss gesagt werden, dass eine Welt ohne Löwen trostlos wäre. Das ist doch schon mal klasse für einen Philosophen. Ja, das ist auch so frei heraus. Oder völlig verrückt ein Kapitel, da geht's um Hitler und da steht so ein Satz drin, das Abwesende des Seelöwen, Gedankenstrich, oder wie führte der Führer? Also ich meine, verstehen Sie, wie man vom Löwen auf sowas kommen kann? Und dann ist das Kapitel aber ganz doll. Das heißt, das ist dann nicht irgendwie spinnert. Das sind für mich einfach großartige, ja, ich würde auch so Geistesminen, in die da getreten wird, die Dinge verbinden, die man nicht ahnt, die aber trotzdem zumindest von der Metaphorik her oder von den Begriffen, die bestimmte Menschen benutzen, natürlich trotzdem das Bild des Löwen erstehen lassen.
Und der Löwe, der wird auch gar nicht so richtig aufgeklärt, woher der kommt. Der bleibt auch so ein bisschen in diesem Bildhaften, wie Sie es vorhin über die Metaphern gesagt haben, dachte ich gerade.
Ja, ich wollte im Roman natürlich nicht so weit gehen, dass er, sagen wir, von einem verrückten Herrn Blumenberg nur imaginiert wird. Also so ist es nun nicht ganz. Aber trotzdem, da er ja auch verschwindet und auftritt, ist es im Grunde zunächst mal einfach so etwas wie eine sehr würdigende Beigabe, die ich ihm da gegeben habe, weil nur die ganz großen Heiligen und die ganz großen Herrscher der assyrischen und sonstigen Weltreiche hatten einen Löwen, einen zahmen als Begleiter. Also damit habe ich doch Blumenberg in den Himmel der ganz großen Herrscher des Geistes und der Macht versetzt.
Steckt denn dann, wenn das so eine Hommage ist, auch ein bisschen was, es im Roman kommen ja auch so Studenten vor, die zu ihm pilgern, steckt da auch ein bisschen die Studentin, die Sibylle Levitscharow mit drin in diesen Figuren?
Nein. Klares Nein. Ich habe ihn ja nie kennengelernt, sonst hätte ich auch nicht über ihn schreiben können. Und ich eignete mich als Studentin nicht so sehr für eine so hemmungslose Verehrung. Also ich habe bei Klaus Heinrich studiert, den ich wirklich, also der mir viel bedeutet hat, aber in eine so hemmungslose Form der blinden Verehrung oder gar mit ihm in Kontakt treten zu wollen, das wollte ich nie. Ich habe immer Distanz gewahrt.
Wir wollten ja auch noch andere Bücher anschauen, außer das, was Sie selbst über ihn geschrieben haben. Es ist eins, ein Klassiker quasi nochmal neu aufgelegt worden, Realität und Realismus zum 100. Geburtstag. Das haben Sie sich auch nochmal für uns angeschaut. Was haben Sie so entdeckt beim Wiederlesen?
Na, das sind interessante Dinge drin, zum Beispiel sowas, wie fängt er gleich an mit interessanten Überlegungen, zum Beispiel eine Anerkennung der Möglichkeit der Fernwirkung von Körpern, also das Realproblem des Körpers, die sich natürlich in der Jetztzeit auch völlig verändert haben. Also früher war ja eine solche Fernwirkung von Körpern, also von menschlichen Körpern, schwer denkbar, es sei denn im Gefild des Religiösen. Und da hat er sich schon auch, hat sich Hans Blumenberg eigentlich noch ein bisschen vor der Zeit, in der die virtuellen Körperschaften so groß wurden, die konnte er noch gar nicht so kennen, eigentlich schon in die Zukunft bewegt auch. Das fand ich sehr interessant.
Wenn er in die Zukunft geschaut hat, muss er ja auf jeden Fall auch jemand sein, der was über unsere Gegenwart zu sagen hat. Oder wie ging Ihnen das beim Lesen? Ist das schon historisch oder würden Sie sagen, nee, man findet da doch auch viel Erkenntnishaftes, was man heute brauchen kann?
Das findet man aber indirekt. Also ich finde schon, weil er hat sich natürlich der Traditionen und dem Vergangenen gewidmet mit einer natürlich mit einer Perspektive, wie ist es, was ist abgetan davon und was ist dann entstanden? Also vieles versinkt ja auch, also viele Ideen gehen ja oder Vorstellungen gehen ja unter. Nur sie sind natürlich subkutan in den Hirnen der Menschwerdung sind sie auch noch vorhanden und sie können auch wieder zu neuen Ergebnissen führen. Und da finde ich, ist er ein außerordentlich gelenkiger Philosoph, ja, der sich da Möglichkeiten offen hält und nicht sofort in ein System oder in eine, erstarrt sowieso nicht, aber auch nicht in eine allzu eng gefasste Definition. Das hat mich sehr begeistert, diese Art von Offenhalten immer wieder. Und er selber, das sind ja immer Sätze, wo er sich im Grunde, also deswegen sind die ein bisschen schwierig auch zu leben, das Denken wogt hin und her. Das ist ja nicht so, dass er gleich zack Definition ist so und knallt die vor einen hin, sondern das hat so leichte Schwingungen erlebt, dieses Denken, und führt auch dazu, dass man es eigentlich in Frage stellt.
Das ist ja ganz gut fürs eigene Denken. Das ist ja das Beste, was Philosophie bewirken kann, dass man selber anfängt zu denken, nicht?
Ja, genau. Das ist im Grunde auch gegen, sagen wir mal, gegen sehr festgezurrte, sehr dumme Vorurteile ist das ein Anti-Wesen des Schreibens, was mir wirklich imponiert hat.
Jetzt sind ja auch zwei Biografien neu herausgekommen über sein Leben. Weiß man ja jetzt nicht so wahnsinnig viel. Er hat sich ja so ein bisschen zurückgezogen, bedeckt gehalten. Und diese beiden haben sich jetzt auf verschiedene Weise damit beschäftigt. Rüdiger Zill nennt sein Buch eine intellektuelle Biografie. Dann hat Jürgen Goldstein ein philosophisches Porträt veröffentlicht. Da haben Sie auch hineingelesen. Konnten Sie da irgendwas an unbekannten Facetten entdecken?
Ja, natürlich. Nur sind das, würde sagen, fast Gottlob, eben gerade nicht Biografien, die nur so treuherzig versuchen, das Leben nachzuzeichnen, sondern ihn beide tun das, also als einen herausragenden Denker würdigen. Aber ich bin schon mit etlichen Informationen vertraut in Bezug auf die Familiengeschichte. Mir hat die Tochter von Hans Blumenberg da einiges erzählt.
Auch ja, haben wir auch ihr Buch gewidmet.
Genau, Bettina Blumenberg hat mir auch Fotos gezeigt, Privatfotos. Also ich war auch ein bisschen schon, sagen wir mal, bekannt geworden mit so manchem Detail. Und die finde ich natürlich wieder und natürlich ungleich mehr noch. Aber die wesentlichen Züge, die für Hans Blumenbergs Leben sicher von großer Bedeutung sind, ist zunächst einmal das Aufwachsen in einer relativ hochmögenden, gebildeten Familie. Dann der radikale Schrecken in seinem Leben durch den Nationalsozialismus, weil er als sogenannter Halbjude galt und dann auch 1945 noch in ein Arbeitslager Todt, namens des Todt-Arbeitslager kam, wo viele Menschen gestorben sind auch. Und er durch Glück, er hat sich da wirklich durch eine Flucht retten können. Und dann hatte er auch Glück in der Folgezeit noch, wie er sich verstecken konnte bei der Familie seiner künftigen Frau in Frankfurt. Also er ist wirklich sehr knapp mit dem Leben davongekommen. Und obwohl er natürlich als junger Philosoph dann sehr schnell Karriere gemacht hat und dann auch sicher das erstmal abstreifen konnte. Also da muss man sich dem Neuen widmen zunächst mal. Aber er hatte natürlich immer mit Professoren zu tun, die im Grunde auch in der Nazizeit ihr Glück gemacht hatten. Und es muss schwierig sein, das immer wieder zu verdrängen oder das zu wissen und trotzdem irgendwie mit denen ja umzugehen. Und ich habe die Vermutung übrigens, weil am Anfang seines Professorenlebens war er ein zugewandter Lehrer, der mit seinen Studenten sogar auch in die Kneipen ging. Also das hat mich sehr gewundert, da war der vollkommen zugänglich. Und hat auch im Übrigen an sehr vielen philosophischen Projekten teilgenommen, die er teilweise auch selber initiiert hatte. Also er stand in Verbindung mit Gershom Scholem aus Israel, er hat mit Jakob Taubes zusammengearbeitet und vielen, vielen anderen. Und das hörte auf im Alter. Da war er sehr zurückgezogen in Münster dann und sprach auch kaum mehr mit den Studenten.
Frau Levitscharow, wir hatten vorher überlegt, es gibt so ein Riesenwerk, was schauen wir uns da nochmal genauer an? Und da hatten Sie gesagt, ein Text, der Ihnen besonders am Herzen liegt, heißt Matthäus Passion. Warum gerade der?
Ja, das ist ja nun ganz großartig, dieser Text. Da muss ich schnell noch einmal, Sekunde, muss ich ein bisschen...
Wir dürfen ja auch nachdenken.
Ja, ja, ich habe ein bisschen... da habe ich auch so... 3-4 Zitate mir herausgeschrieben, die gleich zeigen, wie intensiv dieses Buch ist.
Vielleicht nehmen wir eins, weil wir schon ein bisschen knapp sind.
Da spricht er von den Jüngern, die der Kreuzigung zuschauen, ihres Meisters. Und da ist über die Jünger gesagt, diese da schweigen, also werden die Steine schreien. Das ist doch ein Dollsatz, ja. Und also von der Klasse, Güteklasse finden Sie ganz viel in diesem Buch. Und gut, mich bin auch ein religionsinteressierter Mensch. Mich hat es natürlich mehr interessiert noch als viele andere Bücher.
Also unbedingt Hans Blumenberg mal wieder lesen, Sibylle Levitschau. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank für dieses Gespräch. Und der Roman Blumenberg von Sibylle Levitscharow ist im Surkamp Verlag erschienen, genau wie die Werke des Philosophen. Davon wurde jetzt einiges neu aufgelegt, zum Beispiel der Band Realität und Realismus. Außerdem haben wir über zwei Biografien gesprochen. Rüdiger Zils, der absolute Leser, ist auch bei Surkamp erschienen. Und Jürgen Goldsteins philosophisches Porträt Blumenbergs hat der Verlag Mattes und Seitz herausgebracht.